jedes Wort von dir. Möge es der Predigt geschenkt sein, dass das ein oder andere Wort von mir Wort von ihm wird heute Morgen. Und den Vers, den ich euch mitgebracht habe, der gehört zu den Greatest Hits des Neuen Testamentes. Den habe ich nicht auf Folie gebannt, um ihn an die Wand projizieren zu lassen, denn den kennt ihr alle auswendig. Er steht nicht weit entfernt von den Versen, über die Johannes Calder letzten Sonntag hier gepredigt hat, nämlich in der Bergpredigt. Und am bekanntesten ist die Fassung von Matthäus im 5. Kapitel. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. In der lateinischen Bibel, in der Vulgata, steht da frei nach Asterix, auch da wird dieser Vers sogar zitiert, Beati sunt pauperis spiritu. Haben wir heute Morgen eine Beate unter uns? Eine Beate? Beati sunt. Der Name drückt das aus. Oder in der Schweiz Beat irgendwie. Da ist es noch gebräuchlich. In Deutschland habe ich das noch nicht getroffen. Beati sunt. Glücklich. Glückliche Beate. Selig zu preisende Beate. Wenn du geistlich arm bist, denn dein ist das Himmelreich. Und es gibt eine parallele Stelle im Lukas-Evangelium, Lukas 6, in seiner Fassung der Bergpredigt. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Was denn jetzt? Selig die Armen oder selig die geistig oder geistlich Armen? Und der Vers atmet ja was von dem Gegensatz zwischen arm und reich, denn als Versprechen, als Preisung dieser Seligpreisung, eben ihr werdet das Himmelreich, da steckt schon das Wort reich drin, ihr werdet reich sein. Lukas ist hier mit einer sehr viel direkteren Formulierung unterwegs und das ist, denke ich, für uns reiche Deutsche ein bisschen schwierig zu ertragen. Ich kann mich auch kaum erinnern, dass ich Predigten oder Andachten oder Artikel über die Lukas-Version gehört habe. Das ist relativ selten unter uns. Ich habe die Ahnung, dass vielleicht in manchen Drittweltländern lieber die Lukas-Version gepredigt wird. Und wenn jetzt die Studenten sich zurücklegen und denken, ja, okay, Alter, mach mal, ist klar, die Armen, das bin ich nicht, weiß ich nicht ganz genau. Ich denke, wir in Deutschland gehören global betrachtet zu den sogenannten oberen 10.000 und auch wenn BAföG und Familien-BAföG phasenweise schwierig sein mag, der eine oder die andere von euch macht sich vielleicht gerade auf erste Bewerbungsgespräche, bereitet sich darauf vor und denkt über Jahresgehälter nach und steht dann ganz andere Zahlen. Also ich glaube nicht, dass viele unter uns sind, die das so ganz wegwischen können heute Morgen. Und ich gebe zu, dass mich das viele Jahre ein bisschen nicht ganz da zur Ruhe kommen lassen, weil die Verse sich so ähnlich sind und doch scheinbar unterschiedlich. Und ich frage, was ist da eigentlich gemeint? Und es ist ja so, dass es im Neuen Testament in den Reden Jesu einen ganzen Erzählstrang gibt zum Thema Reichtum. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und dann kann man jetzt viel schlaumeiern darüber, ob das Nadelöhr wirklich die Nadel ist oder eins der Jerusalemer Stadttore gemeint ist. Die Aussage in diesem Vers, denke ich, ist sehr eindeutig. Genauso wie die ebenfalls sehr bekannte Geschichte, wo Jesus den reichen Jüngling trifft. Und was sagt er ihm? Verkaufe alles, was du hast. Und er sagt das nicht, um ihn vor den Kopf zu stoßen, um ihn zu provozieren oder fertig zu machen. Denn Jesus hatte ihn lieb, steht es da. Und heute Morgen im Radio bin ich erinnert worden an den Monatsspruch vom September. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Steht Reichtum, steht Geld, steht mein Geld, Gott im Weg? Meint Jesus das wirklich und genau so? Dann lieber weg damit und als Ausgleich verspricht er dann ein Himmelreich irgendwann mal? Ist das nicht genau dieses Vertrösten auf jenseitigen Ausgleich, für das die Christen in den letzten Jahrhunderten zu Recht harte Kritik bekommen haben? Komm, Marc, dann bleiben wir lieber beim Thema geistlich arm. Da kann man das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten und länger darüber schlaumeiern. Aber meint das überhaupt das Gleiche? Ist das überhaupt die gleiche Episode, über die Matthäus und Lukas hier berichten? Sind das zwei Sätze vielleicht und gar nicht einer? Und überhaupt, was soll das eigentlich heißen? Arm im Geiste. Und es gibt eine Volksmundversion von diesem Vers. Selig die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer mehr. Dokumentiert auch da ein tiefgreifendes Unverständnis, eigentlich ein elementares Fehlen von Zugang zu überhaupt, was hier Bedeutung sein kann. Und ich habe das auch gegoogelt und habe nach 5 Minuten entnervt aufgegeben, weil seitenweise Zeug sich ergießt und die allermeisten Leute, die da Schlaues von sich geben, noch nicht mal in der Lage sind, geistig und geistlich voneinander zu unterscheiden. Was ist da gemeint, arm im Geiste sein? Ist es vielleicht ein Plädoyer für Naivität? Selig sind die einfach Gestrickten, die nicht so viel verstehen. Selig die es einfach nicht checken. Weiß ich nicht. Pauperis Spiritu, eben steckt eher der Geist drin. Spiritu, der Geist Gottes, ist eher gemeint, nicht der Geist des Menschen, nicht der Intellekt und nicht die Psyche. Ah, geistlich, das läutet vielleicht die ein oder andere Glocke. Geistlich, ja, logisch, spirituell sein. Wir haben eine geistliche Gemeindeerneuerung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinde. Der Spirit ist sprichwörtlich geworden. Wenn du nicht den richtigen Spirit hast, Alter, dann läuft das nicht. Ja, ach klar. Heiner Rust war in Aachen ja als Sprecher oder ist an diesem Wochenende, bezeichnet sich als Pneumatologen, so wird er vorgestellt. Da steckt das Wort Pneuma drin, die griechische Version von diesem Spirit. Pneu, der Reifen steckt drin, der Hauch, die Luft, dass uns nicht die Luft ausgeht, der Hauch Gottes, der Ruach, wie es im Hebräischen heißt. Also dieser Geist, vielleicht können wir uns so der Sache nähern. Selig die geistlich Armen. Könnte ja heißen dann, selig sind die, die nicht so spirituell sind, nicht so geistlich. Glücklich die nicht so viel spüren von Gottes Geist. Gelobt die nicht so viele Geistesgaben haben. Selig die nicht so starke Erfahrungen machen. Selig die Normalos. Und die sollen das Reich Gottes besitzen? Ist das die geistliche Armut, die Gott meint? Soweit die Vorrede. Das ist für mich jahrelang auch so eine Kluft gewesen dazwischen, die mir ein Stück weit den eigentlichen Zugang zu diesem Gedanken Jesu verstellt hat und versperrt hat, ein Stückchen weit. Und neulich bin ich auf was gestoßen, was mir so ein bisschen Stein weggerollt hat von dieser Gedankenhöhle. Ich bin gestoßen auf einen Text von Meister Eckhart. An der Stelle jetzt habe ich mit mir gerungen, welchen Karlauer ich auslassen muss. Meister Eckhart heißt der Mann. Also es gibt noch einen. Mittelalter, 1260 bis 1328. Er ist also relativ alt geworden für die damalige Zeit. Und er war Theologe und Universitätsprofessor im Dienst der Kirche in Erfurt, Straßburg, in Köln. In Köln habe ich vor so einer Stele gestanden, da gibt es dann so ein paar biografische Kurzinfos. Eckhart wird als Mystiker, als christlicher Mystiker gehandelt, was immer das sein mag, nehmen wir es so. Der Mann hat viel gegrübelt und die Essenz davon aufgeschrieben und ist in seinem relativ langen Leben vom kirchenfinanzierten Theologen zum Ketzer geworden und zurück. Die Begnadigung hat ihn dann quasi auf dem Totenbett erreicht. Und er hat sich unter anderem eben Gedanken gemacht zu genau diesem Text, genau über das Thema geistliche Armut. Und ich finde das deswegen spannend, weil das über 700 Jahre her ist und der gleiche Text und die Zeitgeiste, von denen ich heute und er damals geprägt sind, unterschiedlicher mit Sicherheit nicht sein könnten. Und mich hat das interessiert, was ist denn das Gemeinsame, auf das man kommt, das, was möglicherweise dann die zeitlose Komponente der Erkenntnis ist an dieser Stelle. Und das wäre Zeit für die erste Folie. Soweit Meister Eckhart. Jede Gabe, die uns Gott anvertraut, gab er uns in keiner anderen Weise als der, sie nicht als Eigentum zu besitzen. Alles sollen wir in der Weise haben, als ob uns die Dinge geliehen wären und nicht gegeben. Machen wir nochmal. Jede Gabe, die uns Gott anvertraut, gab er uns in keiner anderen Weise, als der, sie nicht als Eigentum zu besitzen. Alles sollen wir in der Weise haben, als ob uns die Dinge geliehen wären, nicht gegeben. Denn Gott selbst will allein unser Eigentum sein. Und je mehr wir von allen Dingen etwas zu eigen haben, also in uns drin, umso weniger haben wir Teil an ihm. Darum setzte er, also Jesus ist hier gemeint, darum setzte er die Armut des Geistes an die Spitze. Es ist eben die erste der Seligpreisungen, es ist der Beginn der Bergpredigt bei Matthäus. Und er leitet daraus eine gewisse Wichtigkeit auch ab. Wo wir schon mal dabei sind, Folien an die Wand zu werfen, machen wir gleich die zweite, ein bisschen weniger zu lesen, eher was zu gucken. Jawohl. Eckhart zitiert dann einen noch älteren Menschen, vorchristliches Zeitalter. Diogenes, legendär Diogenes in der Tonne, Wilhelm Busch hat ihn auch gezeichnet. Wir sehen hier eine Darstellung aus dem 19. Jahrhundert, relativ stark romantisierend. Der Mann lebte rund 300-400 vor Christus in Griechenland und er lebte wie einer dieser alttestamentlichen Propheten, Leben als Zeichenhandlung. Er lebte in einer Tonne auf dem öffentlichen Marktplatz. Keine Privatsphäre, kein Vorhang vor der Tonne. Das Bild schildert nicht, wo er seine Notdurft verrichtet hat. Augenzeugen entsprechend direkt daneben. Die Lampe der Erkenntnis in der Hand, die Hunde hören ihm zu, die Hunde sind ein Symbol dafür. Er bezeichnete sich als jemand, der das Leben eines Hundes führt und lebte also und lehrte provozierend vor sich hin, vor aller Augen, sodass man sich dran reiben und stoßen musste und konnte. Und es gab der Überlieferung nach Begegnungen mit Alexander dem Großen. Der Große deutet schon an, kein Mensch wie jeder andere. Der Donald Trump der damaligen Zeit. Vielleicht eine andere Gesichtsfarbe, egal. Es kommt also großer Pomp und heutzutage würden dann die Kanaldeckel alle zugeklebt und 120 Security-Leute scannen erstmal den Platz, bevor er einlaufen kann. Und dann kommt er hin und erwartet von dem Diogenes in der Tonne, erwartet von ihm, steh wenigstens auf, verbeug dich vor deinem König. Was antwortet der Mann? Ich, sagt Diogenes, ich bin ein viel größerer Herr als du, denn ich habe mehr verschmäht, als du je besessen hast. Ich bin ein viel größerer Herr als du, denn ich habe mehr verschmäht, als du je besessen hast, sagt der Penner in der Tonne, dem Präsidenten. Meister Eckharts Schlussfolgerung, derjenige hätte ein wahres Himmelreich, der um Gottes Willen auf alle Dinge verzichten könnte. Derjenige hätte ein wahres Himmelreich, der um Gottes Willen auf alle Dinge verzichten könnte. Und so wird vielleicht allmählich ein Bild raus, auf alle Dinge verzichten können, auf alle Dinge verzichten, um Gottes Willen. Geistliche Armut als eine Haltung des Geistes. Und wenn ich das einen Moment an mich heranlasse, wie klingt das so? Wie fühlt sich das an? Wird etwas spürbar vielleicht von dieser Wahrheit, von der Jesus spricht, die Wahrheit, die wir erkennen und die uns frei macht. Und wir spüren vielleicht so etwas wie ein Angehauchtwerden von Gott. Und wenn ich genau in mich reinspüre, mischt sich noch so ein anderer Hauch da rein und der mieft ein bisschen. Und es melden sich auf einmal viele Sachen und Dinge und Themen, die mein Denken in Besitz nehmen, kaum dass ich sie habe. Und sie sind ja auch alle wichtig, sagen sie. Und ich höre immer lauter werden dein Geräusch, das wie ein Kreischen klingt, der Ängste vor Verlust, wenn wir nicht mehr genug haben, nicht mehr genug an Geld, wenn das Haus gefährdet ist oder die Autos, wenn ich nicht mehr genug Freunde habe oder Familie, das alles nicht haben und behalten kann. Folgen wir wirklich Jesus? Oder schließen wir Versicherungen ab gegen alles Denkbare, was unser Vermögen, unser Reichsein gefährdet, was uns arm zu machen droht? Sind wir in der Gefahr, alles zu verkaufen, was wir haben, oder kaufen wir eher so viel, wie wir können? Und dann sorgen wir uns. Herr der Ringe, Smergol, der Hüter des Schatzes, kann man eindringlich eigentlich gar nicht schildern, wie er diesem Schatz verfällt auf eine Art und Weise. Sein Denken wird verändert, sogar seine körperliche Gestalt wird verändert, sogar sein Name wird nachher ein anderer sein. Er wird eine völlig andere Kreatur und degeneriert, ganz brutal, weil er versucht festzuhalten, den Ring. Mein Schatz, ich muss meinen Schatz unbedingt wiederbekommen, denn ohne ihn kann ich nicht sein. Das ist nicht der Weg Jesu, das ist nicht Wahrheit, die frei macht. Die Wahrheit ist, du hast nichts. Du hast auch nichts verdient. Und du bekommst auch nicht, was du verdienst. Und Gott sei Dank, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Die Wahrheit ist, alles ist ein Geschenk. Alles ist Gottes. Alles ist Gottes Besitz und nicht deiner und nicht meiner. Es ist seine Leihgabe an dich und an mich. Es ist nicht meins und es ist nicht deins. Um es deutlich zu sagen, das soll jetzt hier kein Plädoyer für Passivität sein. Ja, wie im Islam, Inshallah, Gott nimmt, Gott gibt, kann man eh nichts machen. Das Gleichnis von den Talenten, die nicht vergraben werden, sondern genutzt werden wollen, sollen, das gilt. Aber es stimmt, Gott gibt jedem von uns. Gott gibt einen neuen Morgen, nicht selbstverständlich. Er gibt Gaben und Talente. Gott gibt uns Menschen, die wir lieben können. Er gibt uns ein Auskommen von Tag zu Tag. Kein steigendes Jahresgehalt und kein Karriereplan. Das ist unsere Idee. Muss nicht schlecht sein, aber das ist nicht Gottes Ding. Ein Dach über dem Kopf gibt er und ein tägliches Brot. Kein monatliches oder jährliches oder Lebenseinkommen. Wenn ich das an mich ranlasse, dann führt das zu Dankbarkeit. Und nicht mehr raffen und festhalten mehr, sondern Großzügigkeit gewinnt Raum in uns. Ich gebe das, was mir geschenkt, geliehen. Ich gebe das, was mir geliehen ist, was ich eh nicht wert behalten können. Und das Himmelreich wird euer sein, schon hier und jetzt. Also, nochmal zurück zum Anfang. Wie denn jetzt? Arm oder geistlich arm? Sind das zwei Verse oder einer? Ich denke, der Gegensatz ist gar nicht so ganz groß. Es geht nach meinem Dafürhalten hier nicht um Gehaltsobergrenzen oder das, was momentan diskutiert wird. Müssten wir Vermögenssteuern einführen? Und wer ist denn so reich, dass er die zahlen müsste? Ich auf jeden Fall nicht, ist doch klar. In den Himmel kommst du nur deinem Jahreseinkommen unter x Euro. Oder in den Himmel kommst du nur, wenn dein Vermögen maximal y Euro beträgt. Oder noch besser, es kommen nur die in den Himmel, die nicht reicher sind als ich. Tut's nicht. Darum geht's nicht. Und darum geht's auch Jesus nicht. Aber es geht um etwas davon, was eigentlich auch aktuell Diskussion ist in der jüngeren Generation zum Thema nachhaltig leben. Ist das Generation Y? Ich tue mich mit den Buchstaben schwer. Ich habe viele Buchstaben schon gehört über die Jahre. Seid ihr Y oder X oder Z oder sind wir wieder bei A? Egal. Nachhaltig leben, also Dinge nicht besitzen, sondern Dinge teilen. Ja? Dass sowas wie die Elektrofahrräder, die überall in der Stadt rumstehen mittlerweile, die man sich einfach vom Ständer nehmen, nein, man muss sich vorher anmelden. Aber es ist nicht meins, sondern wir teilen das. Shared Economy heißt es. Und dazu gibt es eine historische Wurzel, oder weiß gar nicht, ob es die ist, aber sei es drum, als ich noch klein war, hieß das nicht haben, sondern sein. Es gab ein Buch dazu von Erich Fromm, der Name klingt frommer als der Mann, egal. Aber es atmet auch ein bisschen was von dem, was hier in diesem Jesuswort drinsteckt. Geistlich arm sein, nicht festhalten an den Dingen. Derjenige hat ein wahres Himmelreich, der um Gottes Willen auf alle Dinge verzichten kann. Alles klar, Marc, habe ich verstanden. Danke, kein Problem. Mache ich jetzt so. Die Dinge, die uns gefangen nehmen, die sind manchmal schneller und stärker, als wir denken. Die Dinge, die das Verzichten unmöglich machen. Aber man muss doch auch an das und das denken. Wie soll ich denn? Und es gibt keine richtig elegante und einfache Antwort. Einfach machen, so wie Jesus. Er hat es vorgelebt und er hat keine 10 Punkte und keinen Verhaltenskatalog aufgeschrieben, sonst wie irgendwas. Aber wenn wir uns anschauen, wie er gelebt hat, gehen wir in die Richtung, denke ich. Und um das nicht zu einem reinen theoretischen Tralala werden zu lassen, möchte ich euch am Schluss eine kleine praktische Übung mitgeben, die ihr ausprobieren könnt in den nächsten Tagen. Und das ist die Sache mit der Dankbarkeit. Und das darf ich sagen, denn mir fällt das tendenziell schwer, zu danken auch für kleine Dinge und für all das, was du nicht machen kannst. Wie gesagt, bei mir ist das ein bisschen nicht so ganz mein Naturell. Ich sehe auch gerne Zusammenhänge, wie Dinge einander bedingen. Und ich glaube, das ist so. Wenn du dich engagierst, bleibt doch eher was übrig. Wenn du lernst für die Klausur, wird sie anders ausfallen, als wenn nicht, im Regelfall. Gibt Zusammenhänge und eben, mir geht es nicht um die christliche Hängematte an der Stelle. Aber all das, was ich investieren kann, meine Fähigkeiten, meine Belastbarkeit, meine Konzentrationsfähigkeit, meine Ausbildung und so weiter und so fort, das ist nicht meins, sondern es ist seins und es ist seine Leihgabe an mich. Danke, Herr. Das fängt ganz simpel an. Jeder neue Morgen, der mir geschenkt wird, ist ein Zeichen, dass Gott noch etwas mit mir vorhat. Gilt auch für euch, liebe Senioren. Und es gilt zu entdecken, welche Dinge Gott für mich versteckt hat in diesem Tag. Vielleicht sowas wie ein geistliches Eiersuchen. Und andere kleine Dinge mehr. Und wenn du das eine Zeit lang übst, mir ist es so gegangen und geht es noch so, öffnet es dir die Augen, wie reich beschenkt du bist. Und je mehr das in mir Raum gewinnt, befreit es mich vom Zwang, alles schaffen zu müssen, alles kontrollieren zu müssen, alles reißen zu müssen. Und es öffnet ganz langsam meine grapschenden und klammernden Hände und die Fäuste, die das verteidigen wollen, was meins ist, mein Schatz. Und je mehr wir das groß werden lassen in uns und Jesus das bewirken lassen, umso mehr wird das Himmelreich ganz nah herbeikommen, um schließlich ganz dein zu sein. Amen. Und das Lied, was wir singen, passt ja wie die Faust aufs Auge, 10.000 Gründe, das ist mir gestern Abend erst aufgefallen, wobei natürlich ich als Anhänger eines konstruktiven Minimalismus hätte jetzt gesagt, 2 oder 3 Gründe sind am Anfang ganz okay, aber Amerikaner sind da ein bisschen überschwänglicher. Also, 10.000 Gründe.